Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fuhr Jesus über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und eine große Menge Volkes begleitete ihn, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken wirkte. Da ging Jesus auf einen Berg und setzte sich daselbst mit seinen Jüngern nieder. Es war kurz vor Ostern, dem Feste der Juden. Als Jesus die Augen erhob und die große Menge sah, die zu ihm gekommen war, sprach er zu Philippus: Woher werden wir Brot kaufen, dass diese zu essen bekommen? Das aber sagte er, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Allein, was ist das für so viele? Jesus sprach: Lasset die Leute sich lagern. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da ließen sich die Männer nieder, gegen 5000 an der Zahl. Jesus nahm nun die Brote, und nachdem er das Dankgebet gesprochen, ließ er sie denen austeilen, die sich gesetzt hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Stücklein, dass sie nicht zugrunde gehen. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit Stücklein, die von den 5 Gerstenbroten übrig waren, nachdem alle satt geworden waren. Da nun die Leute das Wunder sahen, das Jesus gewirkt hatte, sprachen sie: Dieser ist wahrhaft der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus aber erkannte, dass sie kommen und ihn mit Gewalt fortführen wollten, um ihn zum König zu machen. Er zog sich daher abermals auf den Berg zurück, er selbst ganz allein. Und bei Matthäus, 6. Kapitel, 11. Vers: Unser tägliches Brot gib uns heute. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, Brüder und Schwestern, mit der 4. Bitte setzt eine Wende im Vaterunser ein. Die Sicht auf das Reich Gottes wird von der Sorge um die menschliche Not abgelöst. Brot, hebräisch Lechem, Bet Lechem, Bethlehem, Haus des Brotes, aramäisch Lachma, griechisch Artos, lateinisch Panis, deutsch Brot, ist alles, was der Mensch in materieller Hinsicht braucht. So bedeutet in der griechischen Bibelübersetzung, in der Septuaginta, Brot so viel wie Nahrung insgemein. Negativ. Kein Brot haben heißt vor Hunger sterben. In diesem Sinne müssen wir auch das Hilfswerk der evangelischen Kirche Brot für die Welt verstehen. Positiv heißt, das Brot am Tische des Königs essen so viel wie aus dem königlichen Schatz unterhalten zu werden. In der spätjüdischen Literatur und im Evangelium hat der Ausdruck Brot geben oft eine religiöse Bedeutung. Das heißt, Gott gibt das Brot und der Mensch bricht das Brot oder teilt es aus. Beim Propheten Isaias, 58. Kapitel, gehört es zum Gott wohlgefälligen Fasten, das Brot mit den Hungrigen zu brechen Und die ersten Christen nannten das gemeinsame Mahl, das damals mit der Eucharistie verbunden war, die Fractio Panis, das Brotbrechen. So lesen wir in der Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in Gebeten. Und 2,46, und Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel. Das Brot brachen sie abwechselnd von Haus zu Haus und nahmen Speise in Freude und Lauterkeit des Herzens. Der Mensch der Bibel weiß noch, dass alles, was er besitzt oder bekommt, Gabe Gottes ist. Und so singt der Psalmist im 104. Psalm, Gras lässt er sprießen für das Vieh und Kraut zum Gebrauch für die Menschen, dass das Gesicht erglänze von Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Vater unser, bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, ist kurz, wenn wir sie etwa vergleichen mit der 9. Bitte des jüdischen 18. Gebetes. Da heißt es, ach, segne uns, Herr, unser Gott, doch dieses Jahr zum Guten in allen Arten des Ertrages. Bring eilends nah das Endjahr unserer Erlösung und gib dem Boden Tau und Regen. Mach satt die Welt mit deiner Güte schätzen. Gib Segen auch dem Werke unserer Hände. Gepriesen seist du, Herr, der du die Jahre segnest. Während sich diese jüdische Bitte auf ein ganzes Jahr erstreckt, lässt Jesus seine Jünger lediglich für das Brot für den Tag bitten. Das tägliche Brot. Im griechischen Text heißt es Epiousios. Und über den Sinn dieses griechischen Wortes ist seit alters her viel geschrieben worden. Es kommt in der griechischen Literatur merkwürdigerweise nur an dieser einen Stelle in der Bibel vor und an einer Stelle in der 12-Apostel-Lehre, der Didache die Bezug nimmt auf diese 4. Vaterunser-Bitte. Sonst kennen wir das Wort nur von einem gefundenen Papyrus, auf dem Ausgaben für Kichererbsen, Stroh und andere sächliche und persönliche Dinge verzeichnet sind. Der Sinn des Wortes Epiousios ist sprachlich nicht eindeutig festzulegen. Vielleicht ist es eine volkstümliche Bezeichnung für ein kleines, bescheidenes Quantum. Wir beten unser tägliches Brot, gib uns heute. Und so hat es auch Martin Luther übersetzt. Eine andere Übersetzung lautet hingegen, unser Brot für den kommenden Tag gib uns heute. Am wahrscheinlichsten bleibt die Übersetzung, die uns der Kirchenvater Hieronymus überliefert hat. Er habe im Hebräer-Evangelium, das uns verloren gegangen ist, gelesen, schreibt er, gib uns heute unser Brot für morgen. Dann wäre also unsere Vater unser Bitte eine Bitte um Bewahrung vor der äußersten Not. In jedem Falle, wie wir es auch deuten, sollen wir nur um das Nötigste bitten und die Erfüllung unserer Bitte in die Hand Gottes geben. Vielleicht ist es, um den Dingen näher zu kommen oder noch näher zu kommen, ganz klug, einmal die Situation der Zeit zu sehen, in die Jesus das Vaterunser hineinsprach, nämlich der Bauer, der darum besorgt war, heute, dass morgen seine Frau das Brot backen und die Nahrung bereiten konnte, denn es war ja ihr Auftrag. Wir erinnern uns, wenn wir die Vater unser Bitte sprechen, jenes schönen Wortes aus dem Buch der Sprüche 30,8. Gib mir nicht Armut und Reichtum. Lass mich genießen mein Stücklein Brot. Sonst könnte ich, wäre ich satt, dich verleugnen und fragen, wer ist der Herr? Oder wäre ich arm, könnte ich zum Dieb werden und mich am Namen meines Gottes vergreifen. Passt nicht der Inhalt dieses alten Spruches haargenau in unsere Zeit hinein? Und sollten wir ihn uns nicht zu eigen machen in seinem ersten Teile? Gib mir nicht Armut und Reichtum, lass mich genießen mein Stücklein Brot. Der Jünger Jesu soll bitten um die Tagesration und damit zufrieden sein. Dieses Gebet um ein Stücklein Gerstenbrot entspricht so ganz der Seligpreisung zu Beginn der Bergpredigt, wo Jesus von den Armen und von den Armen im Geiste spricht, die sich frei machen sollen von den allzu starken Bindungen an das Irdische, an die übermäßigen Sorgen um die materiellen Dinge, sondern die ganz im Sinn der drei ersten Vater unser bitten, zunächst einmal um Gottes Namen und Gottes Ehre und Gottes Willen und Gottes Herrschaft bemüht sein sollen, denn der Herr sagt ja, dass dem das andere hinzugegeben würde. Man hat sich darüber mokiert, dass die Brotbitte im Vaterunser steht. Schon die alte Kirche hat sie als zu wenig geistlich empfunden und als eine Bitte für das übernatürliche Brot, wie wir es gleich hören werden, aufgefasst. Das übernatürliche Brot wäre dann erstens die eucharistische Speise der Kommunion. Aber dürfen wir das andere ohne weiteres ausklammern und diese Bitte vereinseitigen nur auf diese Sicht, wo doch der Herr selbst sich der Not der Menschen angenommen hat, wie wir es eben hörten im Evangelium? Freilich wissen wir, dass der Verfasser des Johannesevangeliums die Erzählung von der Brotvermehrung an den Anfang des 6. Kapitels gesetzt hat, um damit Jesu große Rede über die Eucharistie einzuleiten. Es ist sicherlich ganz eindeutig, dass der 11. Vers des Evangeliums, den wir eben hörten, Jesus aber nahm die Brote, sagte Dank, Eucharistie, heißt ja Danksagung, und teilte sie denen aus, die sich gelagert hatten, dass diese Bitte ganz eindeutig auf die Eucharistie ausgeht. Das hindert uns aber nicht festzustellen, dass Jesus primär einmal hier sich an die vielen Menschen gewendet hat, um ihren Hunger zu stillen. Wie sollte man zudem überhaupt Eucharistie feiern können, wenn nicht Gott zuvor hätte das Korn wachsen lassen, aus dem dann der sakramentale Leib seines Sohnes bereitet wird? Brot des kommenden Tages braucht nicht nur das Brot für morgen zu sein. Es könnte ja auch sein, das Brot für den kommenden, für den jüngsten Tag, beschreibt doch der Herr oftmals die künftige Welt unter dem Bild eines festlichen Mahles. Und vergessen wir nicht, dass die frühen Christen das Mahl der Sättigung mit dem Mahl der Eucharistie verbunden haben. Und vergessen wir auch nicht, dass alles Essen des natürlichen und auch des übernatürlichen Brotes ein Vorbild dessen ist, was wir in der Herrschaft Gottes in der Vollendung einmal genießen dürfen. Paulus schreibt ja im Korintherbrief, so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Nicht vergessen sei an dieser Stelle, dass die Kirche ja in ihrer Liturgie das Vaterunser in der Messe platziert hat im Kanon. Am Ende des Kanons, nach der großen Doxologie, zwischen Konsekration und Kommunion. Unser tägliches Brot. Der Jünger Jesu soll nicht nur für sich bitten. Unser tägliches Brot, so lautet die Bitte. Und sie lehrt uns, die anderen mit hineinzunehmen, die anderen, das sind die unserer Gemeinschaft zugehörenden, die zur Familie, zum Volk und, wenn wir in den Gedanken Christi denken, alle Menschen. Wir wissen heute um den Hunger in der Welt. Wir wissen um die ungerechte Verteilung der materiellen Güter, aber auch um die Exzentrik der Menschen, ihre Habgier, ihre Genusssucht, ihre Unmenschlichkeit, ihren Egoismus, ihren Machttrieb, ihre Herrschsucht. Wir wissen um die Milliarden, die im Westen und im Osten in das Raumfahrtprogramm investiert werden. Wir wissen um die Millionen, die jeder Tag Krieg in Vietnam kostet. Wir wissen um die Interesselosigkeit an jedem politischen und menschlichen Engagement, um unser Prestigedenken, unseren Konsumrausch. Wir wissen um die Ehrfurchtslosigkeit vor dem Brot in einem Lande, das keinen Hunger mehr kennt, sondern sich die raffiniertesten und opulentesten kalten und warmen Buffets bei jedem Anlass servieren lässt. Wir kennen unsere eigene Korruptheit, die uns allmählich unfähig macht zu wahrer Selbstzucht, zu persönlichem Verzicht ohne gesetzlichen Auftrag, ohne Zwang, rein aus eigener freier Entscheidung. Vielleicht haben wir bei der Betrachtung der Bergpredigt uns bisweilen mokiert über den Gesetzesformalismus der Juden, die am Buchstaben kleben blieben und die Gesinnung nicht entsprechend pflegten. Dabei vergessen wir aber die vielen Frommen in Israel, jene Stillen im Lande, von denen hier und da die Bibel berichtet, die festhielten am Gesetz des Herrn nicht als einem Äußeren, sondern die versuchten, in der treuen und strengen Erfüllung des Gesetzes letztlich ihre Treue zu Jahwe und auch ihre Liebe zu ihren Volksgenossen zu beweisen. Gedanken, die uns müde und initiativlos gewordenen Christen, die sich zudem noch so leicht erhaben dünken über die anderen, auch über den unbequemen Bruder, heute am letzten Tag der Woche der Brüderlichkeit und im Blick auf den nächsten Sonntag kommen. Was liegt darum näher, dass wir am Ende unserer Betrachtung diese Gedanken zusammenfassen? Auf der einen Seite, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern zur Freiheit gerufen sind und auch zur freien Entscheidung. Auf der anderen Seite, dass wir beten sollen unser tägliches Brot und damit an all die anderen denken außerhalb unseres Landes, die nicht satt werden, die Nacht für Nacht vor Hunger krepieren. Dass wir denken aber auch an jene göttliche Speise, die uns der Herr bereitet und die wir allsonntäglich empfangen und die wir keinesfalls dürften hinnehmen in egoistischer Heilsucht für uns selbst, sondern die wir nutzbar machen müssten für all die anderen, die unser Wort und unsere Tat erwarten. Heinrich Spemann erzählt in seinem Buch Die Christen und das Volk der Juden eine kleine Anekdote, die das Gesagte erhält. Ein 9-jähriger Bub kommt mit der Schulbibel zu seinem Vater an den Schreibtisch und fragt: Vater, was sind Erstlinge? Der Vater besinnt sich auf früher Gelerntes, halb Vergessenes. Die Juden schuldeten das erste ihrer Erträge, etwa der Feld- und Baumfrüchte, des Lämmerwurfs oder der Wolle der Schafschur, Jahweh als Tempelgabe. Je und je das Erste und Schönste, wie sich das für Gott gehört. Wie macht man das einem Stadtkind von heute klar? Der Vater überlegt und sagt es so: Denk dir eine Familie in Israel, die hatte einen Garten, so wie wir. Nun wurden die Erdbeeren reif, die du so gerne magst. Wenn es soweit war, pflückten sie ein Körbchen mit den ersten und schönsten und nahmen das mit zu ihrem Gottesdienst. Ich denke mir, die waren dann für Leute, die keinen Garten hatten und kein Geld für die Erdbeeren. Vater, warum mussten die Israeliten das? Sie sollten nicht vergessen, dass es Gott ist, der alles für uns wachsen lässt, dass alles ihm gehört und er uns alles gibt. Und sie sollten ihm zeigen, dass sie ihn lieb hatten. Denn was man mit anderen teilt, besonders mit den Ärmeren, das sieht Gott so an, als man es ihm gegeben hätte. Vater, brauchen wir das nicht, die Erstlinge geben? Nein, mein Junge, warum brauchen wir das nicht? Haben wir denn Gott nicht lieb? Der Vater, nach einigem Zögern: Mein Junge, wir brauchen das nicht. Das heißt, für uns ist das nicht mehr so vorgeschrieben, weil Gott denkt, wir Christen tun sowas von selbst. Es war eine Weile still. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Das Kind kommt aufschluchzend zum Vater, birgt seinen Kopf bei ihm und sagt: Aber wir tun sowas doch gar nicht. Dieses Gespräch ließ den Mann nicht mehr los. In den Tränen seines Auges meldete sich so etwas wie eine erste Liebe zu Gott, die er selbst offenbar nicht mehr hatte. Er musste sich sagen: Mein Junge hat recht. Wir tun im Grunde weniger für Gott als die Juden im alten Bund, und ich selbst gewöhne meine Familie daran. Wir geben nicht das Erste und Schönste, sondern meist einen gewissen Anteil vom Überfluss. Das gilt auf der ganzen Linie. Aber sind wir eigentlich im Heil? Hat sich Jesus so etwas gedacht? Wollte er, dass wir weniger für Gott tun als die Leute in Israel? Es uns bequemer machen? Was müsste man Gott eigentlich geben? Im Grunde wohl alles, nachdem er uns alles gab, seinen Sohn, sein Reich. Gib uns heute unser Brot für morgen, so hatte Hieronymus, die vierte Vater unser Bitte im aramäischen Hebräer-Evangelium gelesen. Gott gab uns mehr, dass wir keine Sorgen für das Brot von morgen zu haben brauchen. Er stellte uns nicht unter das Gesetz, sondern er gab uns die Freiheit der Kinder Gottes. Gott, gib uns die Kraft, von dieser Freiheit den rechten Gebrauch zu machen. Gib uns die Einsicht und die Kraft im Geiste der Solidarität und der Brüderlichkeit, denen zu geben, die keinen Garten und keine Erdbeeren haben. Gib uns die Einsicht und die Kraft, nicht nur vom Überfluss zu geben, sondern von der Substanz. Nächsten Sonntag und immer, wenn wir angerufen sind, ohne Gebot, ohne Zwang, ohne Gesetz, ganz freiwillig, weil wir dich lieben. Lass uns aber auch nicht vergessen, dass dein göttlicher Sohn unter uns sich selbst an das Brot gebunden hat und an den Wein im eucharistischen Mahle. Es ist das Zeichen der Erlösten des neuen Bundes. Es ist das Zeichen des Erweises seiner unendlichen Liebe zu uns. Und wir sollten diese Liebe nicht in allen Bezirken unseres Lebens erwidern. Amen.